Willkommen im Dunkeln. Willkommen bei Schauerlust. Ich bin Vincent, euer Führer durch die Nacht. Heute öffnen wir wieder die Tür zu einer Welt, die im Verborgenen lauert. Seid ihr bereit, in die Abgründe des Unerklärlichen zu blicken? Dann tretet ein in das Reich des Mysteriösen, wo Schattengeschichten erzählen und die Realität sich mit dem Unfassbaren verwebt. Macht es euch bequem und schärft eure Sinne. Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt. In einer unauffälligen Stadt, verschlungen von der Ausbreitung städtischen Verfalls, gab es einen eigenartigen Laden, den die meisten Einheimischen meist mieden. Eingeklemmt zwischen den bröckelnden Fassaden, die einst lebhafte Ladenfronten waren, wirkte der Laden als Kuriokern bekannt. Er schien fast anachronistisch, ein Relikt aus einer anderen Ära, unberührt vom unaufhaltsamen Marsch der Zeit. Seine Fenster waren ständig in Staub gehüllt, und die ausgestellten Gegenstände waren eine eklektische Mischung aus dem Alltäglichen und dem Geheimnisvollen. Hier, vor diesem Hintergrund vergessener Geschichten und verborgener Wahrheiten, beginnt unsere beunruhigende Reise. Marcus, ein Student der Informatik, war schon immer fasziniert vom Obskuren und Esoterischen. Sein Wissensdurst führte ihn abseits der ausgetretenen Pfade, in Bereiche, die die meisten lieber meiden würden. Das Internet war sein Labyrinth, ein Ort, an dem er tief in die digitalen Archive des Unbekannten eintauchte. Während einer seiner nächtlichen Streifzüge las er in einem Forum über verfluchte Objekte. Dort entdeckte er das Waisenaxiom, beschrieben als ein Stück uralter Software, das das Gefüge der Realität enthüllen könnte, ein Segen und ein Fluch zugleich. Diejenigen, die es schafften, seine Geheimnisse zu entschlüsseln, wurden mit Einsichten jenseits des menschlichen Verständnisses belohnt. Doch solches Wissen hatte einen schrecklichen Preis. Die Geschichten variierten von aufgelösten Geistern bis hin zu der Tatsache, dass das Sehgefüge der Realität des Benutzers auf unverständliche Weise verändert wurde. Die Anziehungskraft des Verbotenen war für Marcus unwiderstehlich. Er musste es finden. Die darauf folgende Spur führte ihn zu keinem anderen Ort als dem Kuriokern. Die Glocke über der Tür klingelte melodisch. Als Marcus den Laden betrat, der muffige Geruch alter Bücher und gerosteter Metalle begrüßte ihn. Der Ladenbesitzer, ein älterer Mann mit einem kryptischen Blick, der Elias hieß, beobachtete ihn schweigend, fast als ob er ihn erwartet hätte. »Ich suche nach etwas Einzigartigem.« »Ein Stück Software namens das Waisenaxiom«, wagte Marcus. Seine Stimme hallte leicht in dem beengten Raum wider. Elias musterte Marcus einen Moment lang, sein Gesichtsausdruck unlesbar. Dann, ohne ein Wort, drehte er sich um und verschwand in das Labyrinth der Regale hinter der Theke. Marcus wartete, seine Neugier geweckt. Minuten später kehrte Elias zurück, trug einen alten, staubbedeckten Laptop, dessen Design eindeutig aus den späten 90ern stammte. »Das ist, wonach du suchst«, sagte er. Seine Stimme ein Flüstern im gedimmten Licht. »Aber sei gewarnt, junger Mann. Manche Wahrheiten sollten besser unentdeckt bleiben.« Ohne zu zögern, kaufte Marcus die Maschine und eilte nach Hause. Seine Gedanken rasten mit Möglichkeiten. In der Einsamkeit seines Zimmers, umgeben vom sanften Leuchten der Computerbildschirme, schaltete er den Laptop an. Er summte zum Leben, sein Startsignal ein Flüstern aus der Vergangenheit. Dort war es. Ein Symbol mit der Aufschrift Waisenaxiom saß unauffällig auf dem Desktop. Mit angehaltenem Atem doppelklickte Marcus das Symbol. Der Bildschirm flackerte, und dann entfaltete sich das Unmögliche vor seinen Augen. Das Waisenaxiom war nicht nur ein Stück Software, es war ein Tor. Die Schnittstelle, ein chaotisches Durcheinander aus geheimnisvollen Symbolen und esoterischen Daten, schien mit einem eigenen Leben zu pulsieren. Sie sprach von verborgenen Dimensionen, von Realitäten, die wie Seiten in einem Buch über unsere eigene gelagert waren. Je mehr Markus erforschte, desto merkwürdiger begann die Welt um ihn herum sich zu verhalten. Gegenstände in seinem Zimmer fand er manchmal nicht dort, wo er sie hinterlassen hatte, und die digitalen Uhren zeigten unmögliche Zeiten an. Schatten schienen tiefer, sie streckten und verzerrten sich auf Weisen, die der Logik widersprachen. Sogar das Internet hatte sich verändert. Webseiten, die er täglich besuchte, waren subtil verändert. Überschriften deuteten auf Ereignisse hin, die nie passiert waren, und Foren diskutierten Themen, die keinen Sinn ergaben. Es war, als würde sich die Realität selbst aushaken. Im Herzen des weisen Axioms wurde eine Kerntheorie vorgeschlagen. Die Realität war nicht festgelegt, sondern formbar, beeinflusst durch die Wahrnehmungen und Überzeugungen ihrer Beobachter. Markus war hingerissen. Jeder wache Moment wurde damit verbracht, die Geheimnisse des Axioms zu entwirren. Aber je tiefer er eindrang, desto losgelöster wurde er. Seine Freunde und Familie bemerkten die Veränderung, den distanzierten Blick in seinen Augen, seine Gespräche gespickt mit Unstimmigkeiten über alternative Realitäten. Eines Nachts stolperte Markus über einen Abschnitt des Axioms, der ihm einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Das Beobachterparadoxon war es überschrieben. Es stellte die Vermutung auf, dass das Bewusstsein alternativer Realitäten sie dazu bringen konnte, ineinander zu kollabieren, sich auf unvorhersehbare Weise zu vereinen und zu brechen. Die Erkenntnis traf Markus wie eine kalte Welle. Die Anomalien, die er erlebt hatte, waren nicht nur zufällige Vorkommnisse. Sie waren die Folge seines Eingreifens, seiner Anmaßung zu denken. Er könnte das Axiom ohne Konsequenzen begreifen. Panik setzte ein, als Markus verzweifelt versuchte, einen Weg zu finden, um das, was er begonnen hatte, rückgängig zu machen. Doch das Axiom bot keine Lösungen, nur mehr Fragen. Die Realität um ihn herum schien an den Rändern auszufransen, die Linie zwischen der digitalen Welt und der physischen verschwamm. Das Internet wurde zu einer surrealen Landschaft, ein Spiegelbild des Chaos, das das Weisen-Axiom entfesselt hatte. Webseiten flackerten in und aus der Existenz, ihr Inhalt ein unheimlicher Verschmelzung mehrerer Realitäten. Der letzte Tropfen kam, als Markus eines Morgens aufwachte, um sein eigenes Spiegelbild im Computerbildschirm zu finden. Es ahmte seine Bewegungen nicht nach, sondern starrte ihn mit einem Ausdruck völliger Verzweiflung an. Da erkannte er, dass es kein Zurück mehr gab. Das Weisen-Axiom hatte sich in das sehr Gewebe seiner Existenz eingewoben und seine Realität bis zur Unkenntlichkeit verändert. In der hallenden Stille seines Zimmers stand Markus gelähmt da und blickte auf den Bildschirm. Dieser diente nicht mehr als ein bloßes Portal zur digitalen Welt, sondern als düstere Erinnerung an seine Torheit. Die Entität im Bildschirm beobachtete ihn mit einer tiefen Trauer. Es schien, als würde sie durch das Glas bluten und den Raum in Verzweiflung tränken. Diese war dichter als die Schatten, die an den Ecken seines Blickfeldes kratzten. Die Erkenntnis, dass er nicht mehr allein in seinem eigenen Raum war, dass er ihn mit etwas Unergründlichem teilte, brachte Markus an den Rand. Er dachte darüber nach, jemanden zu erreichen, irgendjemanden, aber wer würde ihm glauben? Die Welt, in der er nun lebte, war eine seiner eigenen Schöpfung, eine durch das Weisen-Axiom und seine unersättliche Neugier verdrehte Realität. Tage verschmolzen mit Nächten ohne klare Unterscheidung. Die digitalen Uhren setzten ihre unmöglichen Sequenzen fort und verwischten weiter die Grenze zwischen den Wachstunden und den Albträumen, die seinen Schlaf heimsuchten. Markus fand sich selbst wie ein Geist durch das Internet wandern, durch Foren, die in Zungen sprachen, und Websites, die verschwanden, sobald er versuchte, mit ihnen zu interagieren. Auf diesen ziellosen Reisen stieß er auf einen neuen Begriff, verborgen in einer Ecke des Webs, die genauso vergessen schien wie das Kuriositätenkern, die Singularität des Unbekannten. Dieser Begriff erschien neben kryptischen Diskussionen über Objekte, Orte und Phänomene, die durch menschliche Interaktion, durch den bloßen Akt der Beobachtung, verändert wurden. Markus' Hände zitterten, als er las, die Worte halten die finstere Offenbarung des weisen Axioms wider. Das Forum war spärlich besucht, seine Nutzer wenige, doch ihre Diskurse zeichneten ein erschreckendes Bild einer Realität, die nicht nur beeinflusst wurde, sondern aktiv Widerstand leistete und gegen erzwungene Veränderungen kämpfte. Getrieben von einer Kombination aus Angst und einem verzweifelten Bedürfnis nach Antworten, begann Markus, die Veränderungen in seiner eigenen Realität zu dokumentieren. Fehlplatzierte Objekte, Schatten, die flüsterten, und die digitalen Anomalien, die so häufig geworden waren, dass sie ihn nicht mehr erschreckten. Er postete seine Erlebnisse, anfangs vage, besorgt, zu viel zu verraten. Doch die Verzweiflung kratzte an seinem Entschluss, und Details begannen in seinen Beiträgen zu fließen, die Geschichte des weisen Axioms und seine Konsequenzen. Die Antworten kamen anfangs langsam, dann plötzlich überwältigend. Andere hatten ähnliche Störungen erlebt, obwohl keine so schwerwiegend zu sein schien wie Markus' Situation. Die Gemeinschaft spekulierte über die Natur dieser Phänomene, mit Theorien, die von plausibel bis abwegig reichten. Inmitten dessen begann sich ein Muster abzuzeichnen, eine Art Konsens, dass Markus tatsächlich etwas weit über seine oder jedermanns Kontrolle ausgelöst hatte. Bewaffnet mit diesem zweifelhaften Trost, nicht allein zu sein, tauchte Markus tiefer in das Archiv des Forums ein. Er suchte nach allem, was ihm helfen könnte, die Auswirkungen des weisen Axioms zu bekämpfen. Das ist, als er auf einen Thread stieß, der begraben und scheinbar vergessen war, betitelt das Zurücksetzprotokoll. Es sprach von einer theoretischen Gegenmaßnahme, einer Möglichkeit, den betroffenen Bereich der Realität auf seinen Zustand vor der Störung zurückzusetzen. Die Details waren vage, verstrickt in theoretische Physik und esoterische Programmierung, aber es bot einen Hoffnungsschimmer. Mit frenetischem Eifer begann Markus, Informationen zu sammeln und die Anforderungen für dieses Zurücksetzprotokoll zusammenzusetzen. Die Aufgabe war monumentalistisch, erforderte ein tiefes Verständnis sowohl der physischen als auch der digitalen Welten und wie die zwei miteinander verwoben wurden. Seine Nächte verbrachte er mit Programmieren, ein Programm zu schaffen, das potenziell die durch das Weisen-Axiom bewirkten Veränderungen umkehren könnte. Jede Zeile Code fühlte sich an wie ein Kampf, ein Ringen, um die Wirklichkeit zurückzugewinnen, die so unwiderruflich verändert worden war. Als das Programm seiner Vollendung nahte, wurden die Störungen aggressiver. Die Schatten in seinem Zimmer verdrehten sich in Formen, die fast lebendig erschienen. Die Spiegelbilder auf seinem Bildschirm hatten sich inzwischen verdoppelt, jedes ein verzerrtes Echo seiner selbst. Die digitale Welt, in der er einst mit Leichtigkeit navigierte, war zu einem Labyrinth geworden, dessen Pfade sich verschoben und dessen Wände sich zusammenzogen. Die Entität auf dem Bildschirm, der erste Vorbote seines Abstiegs, betrachtete ihn nun mit einer Art Erwartung, als wüsste sie, was er versuchte. Und dann, inmitten einer Nacht, so dunkel, dass sie das Konzept des Lichts zu verschlingen schien, initiierte Markus das Zurücksetzprotokoll. Der Bildschirm vor ihm explodierte in einem Kaleidoskop aus Farben. Die geheimnisvollen Symbole des verwaisten Axioms blitzten in einem rasenden Tanz auf. Die Wirklichkeit selbst schien einzuknicken. Das Zimmer dehnte und zog sich zusammen, als wäre es im Atem eines kosmischen Ungeheuers gefangen. Markus konnte nur zusehen, regungslos, während die digitale und physische Welt in einem Strudel aus Chaos kollidierten, dann Stille. Eine Stille so tief, dass sie in seinen Ohren klang. Markus blinzelte, die Nachbilder des Rituals, denn was anderes konnte man es nennen, brannten hinter seinen Augenlidern. Er schaute sich um, sein Zimmer badete im weichen, vertrauten Schein seiner verbliebenen Computerbildschirme. Objekte lagen dort, wo sie hingehören sollten. Die geworfenen Schatten waren gewöhnlich, frei von Bosheit. Und das Internet, sein digitaler Zufluchtsort, der zum Albtraum geworden war, schien normal. Nachrichtenseiten berichteten von alltäglichen Ereignissen, Foren summten mit dem Alltagsplaudern der Online-Gemeinschaft. Zögerlich näherte sich Markus dem Laptop, dem Ursprung dieses ganzen Dramas. Er blieb geschlossen, harmlos, ein gutartiges Relikt eines vergangenen Fehlers. Als er danach griff, füllte sich die Luft mit statischer Ladung, die Haare auf seinen Armen stellten sich auf. Ein Flüstern, kaum hörbar, schien um ihn herum zu hallen, ein Überbleibsel des verwaisten Axioms oder vielleicht eine Warnung. Markus zögerte, seine Hand schwebte über dem Laptop. In diesem Moment verstand er die wahre Natur des verwaisten Axioms. Es war nicht nur ein Programm oder ein Fluch, es war eine Prüfung, eine Herausforderung für diejenigen, die es wagten, in die verborgenen Wahrheiten der Wirklichkeit einzudringen. Er hatte diese Herausforderung angenommen und war verändert daraus hervorgegangen, seine Wahrnehmung der Welt für immer verändert. Mit neu gefundener Entschlossenheit klappte Markus den Laptop zum letzten Mal zu und ging davon, ließ die Schatten seines Zimmers und die Echos des verwaisten Axioms hinter sich. Er wusste, dass irgendwo in den Tiefen des Internets und den Ecken der Wirklichkeit immer noch Mysterien auf ihn warteten. Doch hatte er gelernt, dass manche Wahrheiten besser unentdeckt blieben. Als Markus wieder in den Alltag seines Lebens zurückkehrte, erschien ihm die Welt fast zu zahm im Vergleich zum Strudel des Chaos, durch den er sich gekämpft hatte. Das Sonnenlicht war nur Sonnenlicht. Kein Hinweis auf andere Welten, schimmernde Farben verbarg sich in seinen Strahlen. Die Menschen gingen ihren Tagewerken nach, selig unwissend über den dünnen Schleier, der sie vom Unvorstellbaren trennte. Es war tröstlich, doch irgendwo tief in Markus regte sich eine Unruhe, ein Verlangen nach dem Unbekannten, das ihn beinahe verschlungen hätte. Der Laptop, nun ein schlafendes Relikt seines Martyriums, stand unberührt in einer Ecke seines Zimmers, eine ständige Erinnerung an die Linie, die er zu überschreiten gewagt hatte. Er konnte sich nicht dazu bringen, ihn zu entsorgen, noch wagte er es, seinen Inhalt weiter zu erkunden. Es war ein Paradoxon, zugleich ein Trophäe seines Sieges und ein Symbol seiner Unbesonnenheit. Diese Zweiheit quälte ihn. Ein stilles Gefecht, das im Verborgenen seines Geistes geführt wurde und die Natur seines Sieges in Frage stellte, war es wirklich vorbei? Oder hatte er nur den Sturm besänftigt? Tage flossen in Wochen zusammen, der alltägliche Lebenszyklus baute langsam die Fassade der Normalität um Markus herum wieder auf. Doch die digitale Welt hatte nicht mehr den Reiz, den sie einst besessen hatte. Webseiten, Foren, sogar seine Programmierprojekte erschienen frivol, kratzten kaum an der Oberfläche dessen, was er wusste, das unter dem Deckmantel von Pixeln und Binärcode lauerte. Seine Altersgenossen feierten seine Rückkehr in die Wissenschaftswelt, unfähig, die Narben zu erkennen, die in das Gewebe seiner Wahrnehmung eingebrannt waren. Gespräche über zukünftige Projekte und berufliche Aussichten kamen ihm fremd vor, eine Sprache, die er einst fließend beherrscht hatte, die er jetzt aber mühsam zu verstehen versuchte. Es war während einer dieser ziellosen Streifzüge durch das Internet, dass Markus auf einen Blog stieß. Es war eine Sammlung von Schriften von Individuen, die das Unheimliche und Paranormale gestreift hatten. Jede Geschichte, jedes Zeugnis resonierte mit ihm, ein Chor von Stimmen, die jenseits des Vorhangs geschaut und überlebt hatten, um von der Geschichte zu berichten. Unter diesen fesselte ihn ein besonderer Eintrag, eine Diskussion über die Natur der Realität und die Fähigkeit des menschlichen Geistes, sie zu verändern. Die Worte halten die Lehren des Weisenaxioms wider, eine Erinnerung an den fragilen Faden, an dem die Realität hing. Marcus erkannte, dass seine Erfahrung, so einzigartig sie auch war, nicht isoliert war. Es gab andere, über den Globus verstreut, die in den Abgrund geblickt hatten und dessen Blick auf sich gespürt hatten. Ein Netzwerk von Seelen, berührt von Phänomenen, die von der konventionellen Wissenschaft unerklärt oder von den Uneingeweihten als bloße Fantasie abgetan wurden. Es war eine Gemeinschaft, geschmiedet im Schmelztiegel des Unbekannten, ein Zeugnis der menschlichen Neugier und ihrer unablässigen Suche nach Antworten. Ermutigt durch diese Entdeckung begann Marcus, sich mit dem Blog und seinen Mitwirkenden zu beschäftigen. Er teilte seine Erlebnisse, zunächst in groben Zügen, vorsichtig, zu viel zu enthüllen. Doch als der Dialog tiefer wurde, fand er Trost in der Akzeptanz und im Verständnis derer, die ähnliche Wege gegangen waren. Sie sprachen von Schwellen, von Toren und Wächtern, von der heiklen Balance zwischen der Suche nach Wissen und der Verantwortung, die sie mit sich brachte. Marcus hörte zu, lernte und teilte mit der Zeit die Geschichte des Waisenaxioms, ein abschreckendes Beispiel für die gefährliche Linie zwischen Erleuchtung und Vergessenheit. Dieser Austausch von Wissen und Erfahrungen wurde für Marcus zu einem Leuchtturm, einem Wegweiser, der ihn durch den Nebel der Unsicherheit leitete, der sein Leben umhüllt hatte. Er erkannte, dass seine Reise mit dem Waisenaxiom voller Gefahren war. Es war ein notwendiger Wirbel, ein Initiationsritus, der ihn auf einen Pfad stoßen ließ, den nur wenige den Mut hatten zu beschreiten. Die Anomalien der Wirklichkeit, die Störungen im Gefüge der Existenz, waren keine Krankheiten, die geheilt werden mussten. Sie waren Phänomene, die verstanden, respektiert und, wenn nötig, konfrontiert werden mussten. Als Monate zu Jahren wurden, fand Marcus seinen Zweck in dieser Gemeinschaft der Suchenden und Überlebenden. Er nutzte sein Verständnis des Digitalen und des Realen, geschärft durch seine Strapazen, um jenen zu helfen, die in die Schatten stolperten. Dabei bot er Führung an, wo er konnte, und sprach Warnungen aus, wo er musste. Seine Erfahrungen mit dem Waisenaxiom verwandelten ihn von einem bloßen Beobachter des Unbekannten in eine Art Hüter, einen Vermittler zwischen den Welten des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Doch der Laptop blieb ein stummer Wächter in der Ecke seines Zimmers. Marcus wusste, dass das Waisenaxiom, obwohl ruhend, nicht besiegt war. Es existierte im Zwischenraum zwischen Tastenanschlägen und Bildschirmflackern, wartend auf die nächste unachtsame Seele, die seine Tiefen herausforderte. Doch nun näherte er sich ihm mit Respekt, nicht als Werkzeug der Eroberung, sondern als Lehrer, streng, doch fair. Er war ein Hüter der tiefen Mysterien, die jenseits des menschlichen Verständnisses liegen. Am Ende nahm Marcus seine Rolle an, er balancierte auf dem Seil zwischen dem Bekannten und dem Unergründlichen mit ruhiger Hand und klarem Blick. Er hatte in den Abgrund geblickt, und obwohl dieser zurückgestarrt hatte, war er nicht als Sieger, sondern als Zeuge der grenzenlosen Komplexität des Universums hervorgegangen. Seine Reise durch das Dunkle hatte einen Weg für andere erleuchtet. Es war ein Leuchtfeuer im Leeren, das jene leitete, die mutig oder tollkühn genug waren, die verborgenen Wahrheiten in den Schatten der Existenz zu suchen.
Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht. Und denkt immer daran, dass in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen. Schlafet wohl und träumt, wenn ihr könnt.